Hallo und herzlich willkommen zum Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs mitten in der Landeshauptstadt Hannover und wir haben uns heute einen Profi eingeladen zum Thema Marketing. Marketing, eine Disziplin, die uns alle beschäftigt. Und er ist ein echtes Schwergewicht der deutschen Marketing-Szene. Sein Mantra ist, dass wir das Kundenerlebnis individualisieren müssen über alle Touchpoints hinweg. Er ist Präsident des Deutschen Marketingverbandes, hat damit 14.000 Mitglieder unter sich, hat unheimlich viel Erfahrung und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Strauß ist da.
Erstmal herzliches Dankeschön, Uwe, für die nette Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Du bist ja viel unterwegs. Heute bist du aus Hamburg angereist, aber ansonsten bist du eigentlich in vielen anderen Städten Deutschlands und in der Welt unterwegs.
Jo.
Wenn man dich kennenlernt oder dich mal auf dem Deutschen Marketingtag gesehen hat, dann kommt musikalisch eigentlich immer gerne Highway to Hell. Das ist sozusagen deine Hymne, wenn du auf die Bühne gehst. Heute hast du auch Musik mitgebracht, aber ich glaube nicht von AC/DC.
Nein.
Wir wollen dich mal ein bisschen kennenlernen und wir sind ja in der Plattenkiste, du hast ein bisschen gewühlt. Welche Scheiben hast du uns eigentlich mitgebracht?
Also erstmal noch zu AC/DC. Weißt du, du hast einen Deutschen Marketingtag, da hat ein Team ein Dreivierteljahr, fast 20 Leute intensiv dran gearbeitet und es ist einfach schön, wenn alle Anspannung dann immer abfällt, ich gehe auf die Bühne rauf, das Team steht hinten, lacht sich kaputt und denken, der Wahnsinnige, er macht es doch wieder und geht mit AC/DC auf die Bühne. Also weißt du, so ein Augenzwinkern mal in den Tag reinzustarten. Ich habe fünf, sechs Scheiben mitgebracht. Und die erste Scheibe, also die, du hast mir auch gesagt, oder mit auf den Weg gegeben, schau doch mal, welche Erinnerungen
was
hast
du da
oder
so hast, genau.
Welche Geschichten verbindest du denn mit
du
diesen
Platten? Du bist ja Jahrgang 64, da die, hat man Platten.
Die erste Platte wurde neu aufgelegt, auch vor einiger Zeit. Ain't Nobody, Rufus und Chaka Khan. Ein grandioses Lied. Die schöne Geschichte dazu ist, ich habe mal, da war ich 16, glaube ich, 16,5, knapp 17, habe ich meinen Eltern immer gesagt, als Jugendlicher hast du alle mit den Vorstellungen, Wünsche, willst du irgendwas haben?
Ja, ja.
Und meine Eltern haben gesagt, als ordentliche Landärzte, Junge, wenn du irgendwas haben willst, dann musst du halt dafür arbeiten gehen. Und sehr zu ihrem Verdruss habe ich dann angefangen, in der Disco aufzuarbeiten und Platten aufzulegen.
Ach Mensch.
Ja, das war, heute würde man vielleicht sagen, nicht ganz im Sinne des Jugendschutzgesetzes und dergleichen mehr, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Und auf alle Fälle habe ich dann Platten aufgelegt, hatte also schön Geld verdient, dann schon mit 17, 18 Jahren.
Ja, warst du richtig DJ?
Ja, ja, und cool. Das ging unter der Woche bis um 1 Uhr, ja. Am Wochenende bis um 3 Uhr.
Oh, Mensch,
das heißt, in der Schule, der Kaffeeautomat war immer mein bester Freund.
Ja.
Und meine Eltern haben wirklich graue Haare bekommen mit mir, weil sie sagen, Junge, das geht nicht. Ich so, aber ihr habt doch gesagt, ne? Ich habe den Wunsch meiner Eltern erfüllt.
Ja.
Ihr habt gesagt, geh doch Geld verdienen, wenn du irgendwas leisten willst. Genau das habe ich gemacht. Also könnt ihr euch hinterher dann nicht beschweren, wenn es dann auch tatsächlich funktioniert.
Das war schon Unternehmergeist sozusagen, den du eigentlich hattest.
Hat tierisch Spaß gemacht, sowas. Und dann mit Studium dann halt wieder aufgehört. Außer zumindest für diese Zeit, ich sag mal so 16 bis, knapp 17 bis 19, einfach großartig.
Ja, man muss sich mal so ein bisschen kennenlernen. Du hast studiert in Passau, bist sozusagen auch durch diese Schule Marketing und Logistik sozusagen gegangen, hast deine größte Zeit sozusagen ja gleich dann am Ende des Tages bei SAP eigentlich verbracht. Das glaube ich über 10 Jahre im Endeffekt.
Fast 11 Jahre.
Fast 11 Jahre, bist dann auch beim Volkswagen-Konzern nochmal gewesen. Was hat dich eigentlich so an Marketing fasziniert, dass das so dein Leben bestimmt hat?
Also ich glaube, es sind mehrere Facetten. Die eine Facette ist die, wie schafft man es denn tatsächlich, Produkte, Produktinnovationen zu schaffen, Produkte in den Markt reinzubringen, Leute tatsächlich von einem Produkt zu überzeugen. Finde ich unglaublich spannend. Auch mit der Logistik, wie mache ich die ganze Supply Chain dann im Hintergrund zur ganzen Lieferung. Unglaublich spannend. Das Zweite, was sich damals schon abgezeichnet hat, ist, da war die Logistik war mehr so Vorreiter, dass Marketing einfach einen wahnsinnigen Veränderungsprozess durchlaufen wird. Was wir heute unter dem Stichwort Digitalisierung so Land auf, Land ab diskutieren, war damals schon absehbar. Das wird sich ändern. Und da gab es tonnenweise Bücher zum Thema One-to-One-Marketing. Also wie kann ich denn massenhaft individualisiert Leute ansprechen? Ich muss sagen, das ist ja ganz spannend. Ne? Jeder kriegt was anders ausgespielt, andere Angebote. Unglaublich faszinierend. Und dann war es das Interesse bei mir auch immer dran an IT, tatsächlich zu gucken, wie baue ich denn IT-Systeme im Untergrund, die das auch tatsächlich machen. Und das war so der Startpunkt. Deswegen als Marketingleiter erst bei SAP, dann später als globaler Produktverantwortlicher für alle CRM-Marketinglösungen und dann beim Volkswagen-Konzern.
Aber jetzt guck mal, du bist jetzt 30 Jahre dabei, kann man glaube ich so locker mal sagen. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen gestern und heute anguckt, Ich frage dich mal so ein bisschen provokant, ist das eigentlich noch so das Marketing, was wir damals so ein bisschen aus den Büchern und an der Universität gelesen haben? Spürst du noch, dass das eigentlich das Gleiche ist? Oder ist diese Digitalisierung, diese extreme Individualisierung, das ganze Big-Data-Thema, das ganze KI-Thema, was da kommt, ist das eigentlich noch so diese Welt von Marketing, so wie wir uns damals verliebt haben?
Ich glaube, sie ist breiter geworden. Sie ist vielfältiger geworden, vielschichtiger geworden. Früher hast du dich unterhalten über Produkte, Pricing, Vertriebskanäle, sowas. Ne? Und das Themenfeld...
Das war noch so Verkaufen, ne?
Das ja, das war so... Das hieß auch der, ich glaube, Absatzwirtschaft war damals der Verkaufsberater oder sowas.
Ja,
das war so.
Ja.
Und heute hast du halt ein unglaublich breites Spektrum an Themen.
Ja.
Das ist tatsächlich Data Analytics. Du musst ein Stück weit ein Grundverständnis haben, wie funktioniert IT und dergleichen mehr.
Mhm.
Ich glaube eher umgekehrt, es wird sogar noch spannender.
Mhm.
Wenn ich mir die Kollegen angucke im Supply Chain Logistikbereich, die haben die gleichen Herausforderungen.
Mhm.
Irgendwann bis in die 80er Jahre sowas hast du halt ein Produkt von A nach B gebracht. Ne?
Mhm.
Dann kamen Just-in-Time-Konzepte. Ne?
Mhm.
Und du hast angefangen, praktisch die ganzen Wertschöpfungsketten neu aufzustellen.
Mhm.
Und das Gleiche, also im Prinzip erlebst du jetzt im Marketing.
Mhm.
Ich glaube, Marketing, und deswegen ist es so spannend, also für mich zumindest, ist, du hast, weiß nicht, 20 Jahre, einen Teil der Bücher habe ich selber geschrieben, diskutiert über CRM oder sonst irgendwas. Ne?
Mhm.
Das war mehr oder weniger Theorie. Ne? Das waren so schöne, bunte Welten.
Mhm.
Und jetzt auf einmal hast du eine riesen Bugwelle an Themen, die du halt versuchen musst, in den Marketingorganisationen unterzubekommen.
Yeah, yeah.
Und keine der Marketingorganisationen, die ich kenne oder für die wir auch Projekte machen, sagt, wir stellen jetzt mal 50 neue Leute ein und wir machen das on top.
Yeah, yeah.
Sondern du musst versuchen, in den bestehenden Strukturen das irgendwie reinzubringen. Unglaublich spannend.
Was glaubst du denn, was sind so die neuen Skills, die man überhaupt haben muss, um in dieser heutigen und auch in der zukünftigen Marketingwelt überhaupt zu bestehen oder am Ende des Tages sogar auch erfolgreich zu sein?
Also ich glaube, du musst mehrere Sachen haben. Die eine Sache ist die tatsächlich, du musst das klassische Marketing mal verstanden haben. Also das Instrumentarium, diese Denkweise
dieses
und Konzepte.
Mindset,
ne? Das, glaube ich, musst du einmal verstanden haben. Das Zweite ist, was du auch verstanden haben musst, ist auf einem gewissen Abstraktionslevel, wie funktioniert IT?
Mhm.
Wie funktionieren solche Systeme?
Mhm.
Wie bringe ich Systeme zusammen?
Mhm.
Also du musst nicht alles im Detail wissen. Aber du musst verstehen, auf so einer Applikationsebene und Prozessebene, wie baue ich denn sowas?
Mhm.
Das ist wichtig. Und ich glaube, last but not least, du musst Spezialist sein in einem Thema.
Mhm.
Ob es dann nur Programmatic Advertising ist, Big Data Analysen sind oder irgendwas anderes. Also es gibt einzelne Themenbereiche, da musst du tiefer reingehen.
Mhm.
Früher auch als Marketingleiter hast du auf einem Bein gestanden. Ne?
Mhm.
Du hast eine Fachexpertise gehabt und General Management oben drüber, also eine T-Form jetzt in deinen Kompetenzen. Und heute stehst du halt dann auf mehreren Beinen oder musst dich auf mehrere Beine stellen. Denn sonst wirst du es kaum schaffen, da hinterherzukommen.
Du hast das Wort gerade selber gesagt, der Marketingleiter oder der Chief Marketing Officer. Gibt es das eigentlich noch so, diesen Marketingleiter? Kann das überhaupt noch einer darstellen? Oder was ist eigentlich der CMO? Man muss jetzt im Hintergrund wissen, du hast die CMO-Community selber gegründet. Ihr seid ein sehr enges, auch ein etwas exklusives Netzwerk von wirklich wenigen, die aber sehr mächtige Positionen auch innehaben. Was ist denn der Schlüssel, um ein CMO heutzutage zu sein?
Ich glaube, das, was ich gerade eben gesagt habe, du stehst halt auf unterschiedlichen Standbeinen. Du musst verstehen, wie Technik abstrakt funktioniert.
Aha.
Und du wirst, ganz ehrlich, es ist Illusion, dass du wirklich der gottgleiche CMO bist, der alles kann und alles beherrscht.
Aha.
Du hast dann sicherlich Spezialisten in den einzelnen Funktionsdisziplinen und es ist halt schwieriger auch zu managen. Ne? Du hast dann Data-Nerds bei einem Lebensmittelhandel, bei dem wir im Moment unterwegs sind. Da ist ein Data-Nerd, also ein wirklich toller Typ, introvertiert, den musst du genauso managen wie irgendwelche Leute, die halt klassisch Werbung machen, die als Typ ganz anders geartet sind. Also für dich als Manager ist in meinen Augen eher noch spannender, heterogener geworden, in den Ansprüchen sicherlich auch gestiegen. Und du musst dich halt darauf vorbereiten, also wie gehe ich denn mit dieser Heterogenität am Ende des Tages um? Schwierig, super spannend.
Wo würdest du denn sagen, du hast gerade Lebensmitteleinzelhandel gesagt, du bist ansonsten im Softwarebereich natürlich sehr, sehr versiert. Welche Branche liegt dir am meisten oder vielleicht auch ein bisschen anders phrasiert? Wo glaubst du, ist eigentlich der höchste Bedarf an neuem Marketing? Welche Branchen Deutschlands müssen eigentlich noch ein bisschen nachholen?
Also, was ich zumindest mitnehme, sind in den Branchen ist vor allen Dingen Konsumgüterhersteller, die ja eher klassisch über den Handel dann verkauft haben, die jetzt alle eigentlich durch die Bank durchsagen, wir wollen Direct-to-Consumer, also wir wollen direkt Kundendaten sammeln, ob über Loyalty-Programme, E-Commerce oder in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich, eine Branche. Die zweite Branche, die ich sehe, die massiven Umbrauch ist der gesamte Gesundheitsmarkt.
Ja.
Über Fitbit-Tracker oder dergleichen kannst du Kundendaten sammeln. Was mache ich denn jetzt damit? Also wie sieht denn der Gesundheitsmarkt der Zukunft aus? Und wenn ich es richtig mitbekomme, sicherlich die ganze Automobilbranche.
Mhm.
Hier gibt es ein schönes Beispiel. Hier ein paar meine früheren Kollegen, ein paar Standorte entfernt.
Ja, da tut sich einiges.
Ja, die Innovation machen, die man jetzt mal jenseits von Elektromobilität gar nicht auf dem Radar hat, dass sie auch tatsächlich anfangen, Autos direkt vom Werk abzuverkaufen. Da sind Paradigmenwechsel im Automobilstruktur, im Automobilhandel, die du früher niemals angegangen hättest.
Was glaubst du denn, was ist so der nächste große Wurf im Marketing? Gibt es eine Strömung, eine Tendenz, einen wirklich wichtigen Trend, den man jetzt nicht verschlafen darf?
Es gibt einen, die Antwort weiß ich nicht, ob die dir wirklich gefallen wird. Was wir von allen unisono hören, ob aus der CMO-Community oder aus Projekten ist, wir müssen uns angucken, Organisation. Wie stellen wir uns auf? Du kannst nicht sagen, welches Thema morgen kommt, ob das dann nur weiter Data Analytics ist, ob das KI ist, ob Blockchain-basierte Verfahren eingesetzt werden, sowas. Ist eigentlich egal. Das sind ja bloß, ich sag mal, am Ende des Tages Instrumente. Und wie schaffe ich denn Organisationsstrukturen, die atmen? Das heißt, du hast sehr oft hast du ja so eine funktionale Aufteilung, was weiß ich nicht, online, offline, point of sale, Marketing, also relativ funktional aufgeteilt. Das funktioniert halt nicht mehr. Und das heißt, wie finde ich denn Strukturen, Incentive-Systeme, eine Unternehmenskultur, die anders funktioniert, cross-funktionale Arbeitsweisen gemeinsam mit der IT, dass das, und alle kommen eigentlich zurück und sagen, jetzt mal jenseits von Einzelthemen, wir haben eigentlich ein ganz anders dahinterliegendes Thema und das ist Organisation.
Das ist aber auch ein bisschen der demütige Kniefall vor der Nichtvorhersehbarkeit, was alles noch passiert.
Ja, aber und die letzten, was weiß ich nicht, ich sage mal 5000 Jahre, war das relativ deterministisch, dass du wusstest, was passiert, du hast dich aufgestellt, hattest 40, 50, 60 Leute da im Marketing und konntest in deinen Funktionssilos eigentlich wunderbar arbeiten. Ab und zu mal hat es ein bisschen geknirscht bei cross-funktionalen Themen, aber im Grunde genommen hat das irgendwie funktioniert. Und das geht halt nicht mehr.
Disruption.
Disruption klingt immer so nach was Einmaligem. Und ich glaube einfach, dieser Veränderungsprozess wird halt immer wieder kommen. Und die größte Herausforderung ist, Marketing sollte eigentlich der Treiber marktorientierte Unternehmensführung sein, Adam Meffert. Das heißt, du solltest ja gerade aufgestellt sein, genau solche Impulse aufzunehmen. Und dann knallt das in Organisationen halt rein, die unglaublich funktional aufgestellt sind. Und da neue Strukturen zu finden, neue Incentive-Systeme zu finden, neue Karrierepfade zu finden, also einmal Organisationen neu zu denken. Egal, wie das Thema dann mal heißt, das ist, glaube ich, das. Und da stehen wir erst am Anfang.
Okay, das machen wir doch genauso. Wir legen auch mal was Neues auf. Du hast uns noch eine zweite Platte mitgebracht, um mal so ein bisschen zu gucken, was sich noch so bewegt hat im Leben.
Die zweite Platte, die ich dir mitgebracht habe, Garland Jeffries, Hail, Hail, Rock'n'Roll. Ja. Ein tolles Lied. Die Erinnerung oder der Kontext für mich dazu ist, ich habe ja nach, was du gesagt hast, nach dem Studium an der Universität Passau, habe ich in Freiburg meine Promotion gemacht, am Institut für Informatik und Gesellschaft. Und also Promotionsarbeit geschrieben, Doktorarbeit geschrieben, also ein Dreivierteljahr wie ein Wilder, alles zusammen gehabt, alle Literatur. Und irgendwann eines Morgens wachst du auf und denkst so, welcher Schwachkopf hat denn diesen ganzen Quatsch hier geschrieben? Und du liest dir das mal, also du fängst mal an zu reflektieren über das, was du gemacht hast und schaust da mal traurig in den Spiegel und musst einfach sagen, einfach Delete drücken, einfach neu machen. Also es ging gar nicht. Ich habe in 3 oder 4 wunderbaren Nachtsitzungen habe ich einmal angefangen, die ganze Struktur meiner eigenen Promotionsarbeit neu durchzuschreiben. Im Hintergrund lief ganz laut Garland Jeffries, Hail, Hail, Rock'n'Roll. Und ich habe gesagt, so, jetzt gibt's ihm. Eine Flasche Rotwein auf dem Tisch und dann, jetzt wird das Thema mal gefixt.
Ja, sehr gut. Du hast eben gerade so einen Satz gesagt, einfach mal neu machen. Ich möchte gerne so ein Thema mit dir besprechen, was auf dem Deutschen Marketingtag in Düsseldorf auch wichtig war. Und es geht ja auch durch alle Gassen, Purpose-Driven Marketing. Also Stichwort, wir wollen verkaufen, das ist legitim, aber wir wollen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir wollen eine Haltung demonstrieren, eine Marketing-Variante, die sozusagen eher durch die emotionale Seite auch ein bisschen geprägt ist. Wie stehst du zu dem Thema? Glaubst du, dass jede Marke jetzt Haltung einnehmen muss, dass jedes Unternehmen sich diesem Trend oder sage ich mal diesem Ansatz auch beugen und mitmachen muss?
Also ich glaube ja, der alte Abverkaufsmechanismus, kauf du Sau, funktioniert halt immer weniger. Das heißt, Konsumenten erwarten, und gerade je jünger sie werden, erwarten 2 Sachen eigentlich. A, best value for money, also dass die Markenbedeutung nimmt für sie, je jünger sie sind, tendenziell eher ab. Das heißt, als Marke muss ich mich neu erfinden. Das heißt, diese Zeiten, wo, was weiß ich nicht, auf dem Schulhof ganze Kriege geführt worden sind, zwischen der Adidas und der Nike-Fraktion, sind so ziemlich vorbei. Sondern die gucken immer mehr drauf, welches Produkt mit welchen Functions und Features bietet mir denn welchen Mehrwert? Also muss ich als Marke tatsächlich gucken, wie kann ich mich denn differenzieren? Zweitens ist natürlich auch unter der ganzen Diskussion Klimawandel und dergleichen wichtig, auch mal eine Position einzunehmen. A, also unter dem Stichwort Corporate Social Responsibility. Auf der anderen Seite aber auch, es erwartet auch die Gesellschaft von dir. Also reine Hit and Go und Abverkaufsgeschäft wird, glaube ich, immer weniger gutiert. Selbst Discounter in Deutschland und selbst Billig-Textilketten überlegen sich, wie können wir denn tatsächlich uns als Marke und uns als Unternehmen anders positionieren und anders aufladen.
Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt dieses differenzierende, emotionale USP jetzt gut funktioniert, aber über kurz oder lang alle am Ende des Tages sagen, ja klar, wir müssen das natürlich auch machen. Und der eine setzt sich ein für Kinder, der andere setzt sich ein für Alte, der andere setzt sich ein für Integration. Also man kann ja auf dem gesellschaftlichen Schlachtfeld gibt es viele Dinge, die man da lösen kann irgendwie so. Ist das dann nicht eher ein Auslaufmodell, wenn irgendwann alle das machen und dann ist ja die Differenzierung eigentlich wieder weg? Also will heißen, ist es nicht eher so eine Art First-Mover-Effekt? Jetzt musst du es machen, aber irgendwann wird es natürlich auch Standard.
Aber ist es nicht als Marke oder ist es nicht ein Teil deiner Markenarbeit sowieso, immer wieder zu schauen, wie finde ich Differenzierungspunkte im Markt? Das mag sein, dass wir heute über Purpose-Driven Marketing diskutieren und du sagst in 5 Jahren, ganz ehrlich, alles abgehakt, alles gut. Oder vielleicht kommt in einer anderen Art und Weise wieder so eine Diskussion, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Schau dir so ein Thema an, was vielleicht weniger oder besser greifbar ist, sowas wie CRM. Du hast gefühlt die letzten 20, 25 Jahre über CRM diskutiert und im Moment ist auch noch ein zweites Thema, sehe ich eine richtige CRM-Welle wieder zurückkommen. Zu sagen, es ist nicht nur E-Commerce im Frontend, es ist nicht nur Data-Driven-Marketing, sondern ich brauche CRM im Hintergrund. Mhm. Weil es gibt halt Themen, die mal eine gewisse Halbwertszeit haben und dann vielleicht in einer anderen Konnotation, mit anderen Rahmenbedingungen dann halt wieder zurückkommen.
Macht dir das eigentlich mehr Spaß, so ein Thema wie Purpose-Driven-Marketing? Oder sagst du, naja, das ist jetzt ja nur so eine Dimension? Oder spürst du da etwas, das auch so ein bisschen im Sinne von deiner ganz persönlichen gesellschaftlichen Verantwortung, vielleicht auch dem Thema, ich muss mich jetzt auch einsetzen. Ist das etwas, was dich auch so ein bisschen intrinsisch reizt und motiviert?
Also gut, es gibt einen Grund, warum wir beiden uns ja im Deutschen Marketingverband beide engagieren. Das ist sicherlich ganz viel intrinsische Motivation dahinter. Und es ist tatsächlich einen Sinn zu haben, irgendwas zu machen. Ich glaube auch, wenn ich heute neue Leute einstelle, das eine Facette ist immer Geld und Arbeitsplatz und Themen und all sowas, ne? Ich glaube, was denen auch allen wichtig ist, ist so ein Thema, was möchtest du denn machen?
Wo gehen wir denn wirklich machen?
Ja, so, und, ne? Und jetzt nicht so eine Bewerbungssituationsdiskussion, wo jeder das Blaue vom Himmel runterlügt, sondern jetzt sagen wir doch mal wirklich, wofür stehst du? Was ist denn das Thema, was dich umtreibt? Das gilt sowohl für mich, wenn ich Leute einstelle, als auch für die, ob sie sich dann für mich entscheiden oder nicht. Das ist so zurück zur Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit. Jetzt sag doch mal.
Aber sag doch mal, ich greife das mal auf, wenn du jetzt CMO eines großen Konzerns wärst, meinetwegen aus der Mobilitätsbranche, gibt es Themen, die dich ganz persönlich auch reizen würden, mit dem Marketing-Momentum zu verbinden? Also Umwelt, hast du gerade gesagt, oder Kinder, oder gibt es so ein ganz persönliches Thema, was du...
Also ich glaube, es hängt ganz ab von dir. Es soll ja irgendwas sein, was auch nah in einem Unternehmenskontext ist. Ne? Wenn du in der Automobilbranche bist, dann bist du wahrscheinlich eher vielleicht auf der Klima-Mobilitätsseite. Bist du ein Versicherungskonzern, bist dann vielleicht eher Altersabsicherung oder dass du andere Sachen machst. Wir als Unternehmen machen etwas, was uns persönlich wichtig war, dass wir sagen, uns geht allen super gut. Jedes Mal, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, schließen wir eine Patenschaft ab bei Plan International. Ja. Und das heißt, wir sponsern dann ein Patenkind in Ecuador, Uruguay und ich glaube in Thailand haben wir noch zwei, sowas, wo wir einfach mal sagen, wir möchten was machen. Hat das jetzt was mit uns und mit unserem Kerngeschäft zu tun? Absolut nein. Ist das so, dass wir als Unternehmen gesagt haben oder als Gruppe, wir wollen sowas machen, das ist für uns persönlich wichtig, ist egal, ob das jetzt irgendwelche Implikationen im Markt hat. Ne? Ja. Aber für uns wichtig, für unser Wohlgefühl oder sowas. Ne? Wir machen auch was Sinnvolles. Und da sagen alle Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten, finden wir toll. Ja. Denn das macht auch einen Teil der DNA dieses Unternehmens aus.
Haltung für Marken. Und jetzt kann man aber als Betriebswirt auch berechtigterweise die Frage stellen, gibt es da so ein Return on Investment, Return of Purpose? Und es gibt so ein paar Kategorien finanziell, Mitarbeiter, hast du gerade erwähnt, Innovationskraft, so. Glaubst du daran, dass es einen großen Return on Investment gibt für Purpose-Driven Marketing?
Ich glaube ja. Also die Frage ist wieder die, mal ganz, wenn du mal von Purpose-Driven Marketing weggehst, ne? Neue Differenzierungspunkte zu finden für dich und deine Marke, relevant zu sein bei deiner Zielgruppe. Damit hast du das praktisch schon. Und das mag sein, was du vorhin gefragt hast, dass heute Purpose ist. In 2, 3 Jahren sind es vielleicht andere Themenfacetten, wo man versucht dann als Marke tatsächlich sie zu positionieren. Also sie halt immer wieder neu erfinden müssen. Die Schwierigkeit ist sicherlich im Unternehmen, das einmal runterzurechnen, zu sagen, warum setze ich denn jetzt 10 Millionen ein? Aber das ist die gleiche Diskussion, die du früher mal gehabt hast, Corporate Social Responsibility und an solche Themen. Warum setze ich jetzt 10 Millionen ein, wie viel mehr, was weiß ich nicht, Versicherungen oder Autos verkaufe ich denn damit? Mhm. Aber was ich zumindest bis jetzt gesehen habe, ist, dass alle Unternehmen es verstehen, um relevant zu sein im Markt und in der Gesellschaft, dass du halt sowas machen musst.
Mhm. Glaubst du so in der DMV, also im Deutschen Marketingverband, so in der Community, ist dieses Thema auch so ein bisschen ein neuer Impuls, ein neuer Magnet für die nachwachsenden Marketing-Generationen, also dass dieses Thema New Work auch sozusagen eine neue Marketier-Generation erzeugt?
Bin vielleicht der Falsche, um sich mit mir über New Work zu unterhalten.
Also, oh, das ist interessant. Also, hast du da eine Meinung zu?
Also ich habe über Organizational Learning promoviert und wie man Organizational Learning mit IT unterstützen kann. Mhm. Und diese New Work-Diskussion hat zwei Besonderheiten aus meiner Sicht heraus. Mhm. Die erste ist, viele der Konzepte, die diskutiert werden, wurden bereits teilweise in den 60er Jahren diskutiert. Mhm. Da gibt es Studien in Norwegen und. Mhm. Unter dem Stichpunkt crossfunktionale Arbeitsteams, dass die effizienter sind und. Tod und Teufel. Ne? Wurden nur nie richtig umgesetzt. Alles, was so Organizational Learning angeht, alle Projekte, sind meistens gescheitert an Bereichsegoismen, Funktionssilos und. Mhm. Tod und Teufel. Die Frage ist jetzt, ist denn dieses Modell tatsächlich A, etwas, was konzeptionell irgendwo mal eine Grundlage hat? Das sehe ich bei vielen der Veröffentlichungen nicht. Ich lese das alles immer durch und denke mir so, ganz ehrlich, schaut mal in die Literatur der 60er Jahre, was jetzt so alter Wein in neuen Schläuchen, ne? Ganz seltsam. Das ist eine. Das zweite ist, alle Kollegen, die nach China oder sowas gehen, die sagen, kommen zurück mit einem breiten Lachen und sagen, das ist so eine deutsche oder europäische, was auch immer, Luxusdiskussion.
Eine romantische Vorstellung.
Ja, und in China wird halt rund um die Uhr gearbeitet. Mhm. Und während ihr über New York diskutiert, werden da einfach Claims abgesteckt und wir machen uns mal in neuen Märkten breit oder kommen mit ByteDance, TikTok, mit neuen Apps rein und marschieren einmal mal quer durch den Markt durch. Mhm. Und deswegen ist so, ja, ist wichtig, das ist auch Thema Umgebung den Leuten geben, Atmosphäre geben. Mhm. Und irgendwann muss man, glaube ich, auch sagen, so und jetzt, was passiert denn aus so einer wirtschaftspolitischen Situation heraus? Was machen denn die Chinesen gerade? Mhm. Silicon Valley finde ich nicht so interessant, ehrlich gesagt. Mhm. Wir sollten mal nach Osten schauen.
Absolut. Also wenn man in Shenzhen ist und sich anguckt, wie sozusagen da so auch Gesellschaft stattfindet, mit welchem Willen zum Erfolg man da sozusagen auch jeden Morgen an den Start geht, das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Aber ich will an dem Thema noch mal kurz nachhaken. Glaubst du, dass ich da so ein bisschen... Weil ich glaube, dieses Thema New Work wird doch immer breiter und auch immer in Anführungszeichen etablierter. Kann sich da auch so ein bisschen so ein Konflikt oder ist das so ein innerer Konflikt bei dir auch so ein bisschen, dass du sagst, Kinder, kommt, lasst uns lieber auf den Erfolg gucken und jetzt nicht in dieser romantischen Vorstellung des gemeinsamen harmonischen Miteinanders. Also ich provoziere jetzt mal so ein bisschen auch irgendwie.
Ja, gut, wo stehst du da? Ich habe einen Klemmer, aufgrund meiner Historie auch. Es ist viele Veröffentlichungen zum Thema New Work mangelt es wirklich an konzeptionellen Hintergrund. Ne? Mhm. Das ist einfach, mein früher Doktorvater hat dazu gesagt, ein Besinnungsaufsatz. Ne? Mhm. Also was ist es denn jetzt? Ne? Und wie ist das dann verortet in der Betriebswirtschaftslehre? Und was wurde denn früher von einem Studien, Feldtests gemacht und sowas? Ne? Alles nicht drin. Deswegen, manchmal tut ein Griff in die Bibliothek ganz gut, so ähnlich wie bei deiner Plattenkiste, um mal zu sagen, das gab es doch alles schon mal. Also wie ist denn das verortet? Und das Zweite ist einfach, es macht sicherlich Sinn, über neue Arbeitsmodelle und Formen nachzudenken. Mhm. Nur New Work heißt ja nicht unbedingt weniger arbeiten. Nee. Es ist so sozialromantisch verbrämt. Mhm. Man muss einfach sagen, während wir Hibiskusblütentee trinken und über New Work fabulieren, marschieren die chinesischen Panzer dann einmal quer durch unseren Vorgarten und besetzen Märkte. Mhm. Also wollen wir denn das? Und das ist, glaube ich, der Klemmer, den ich habe. Also weißt du, sag mal, also das ist ein Konzept, das müssen wir machen. Wir müssen neue Arbeitsumgebungen schaffen. Ja, neue Arbeitsmodelle, auch von der Marketingorganisation, was ich vorhin gesagt habe. Aber mal sagen, wo ist denn auf der Bedeutungsskala? Ne? Mhm. Wo ist das? Wo gehört das Ding rein? Mhm. Und ich glaube, ich muss es in dem gesamten Organisationskontext einmal diskutieren. Mhm. Und das hat sehr viel auch mit Aufbaustrukturen zu tun und dergleichen mehr.
Wenn man so ein bisschen so wie du viel unterwegs ist, viel sieht, auch global Überblick hat, gibt es eigentlich so Benchmarks, also du hast die Chinesen explizit erwähnt, gibt es andere europäische Volkswirtschaften oder Konzerne oder gibt es jemanden, wo du einfach sagst, die machen das so geil, irgendwie lasst uns lieber da was abgucken?
Also ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, wo ich sagen muss, wow, was haben die für Sprünge gemacht? Eine davon ist tatsächlich in Berlin, Axel Springer. Hm. Muss man sagen, was für eine Transformationsgeschichte, wow, also Respekt. Andere ist sicherlich Philip Morris, die irgendwann mal gesagt haben, wir stoppen sämtliche klassische Werbung. Wir machen wirklich was anderes. Wir schaffen die Zigarette, den brennenden Klimmstängel schaffen wir ab. Und es gibt sicherlich einzelne Unternehmen, die immer wieder Besonderheiten machen und richtig toll machen. Ich glaube, es gibt nicht, was das große einen großen Leuchtturm, auf den man alle gucken kann. Aber in einzelnen Facetten ganz viele Unternehmen, die sagen, wie machen wir das anders? Mhm. Hier in Hannover habt ihr die HDI-Versicherung sitzen. Und ich glaube, wenn ich das aus der Entfernung richtig mitbeurteile, Jan Wicke und Kollegen, die sich ganz viel Mühe geben, auf die Hinterbeine stellen, um zu gucken, wie mache ich denn Versicherung mal anders? Mhm. Und wie fangen wir an, uns neu aufzustellen? Und ganz viel aus innen herauszuwachsen und zu gucken, wie sieht die Versicherung der Zukunft aus? Mhm. Und das ist so, das ist eher nicht ein großes Modell, sondern eher so Cherry-Picking zu machen, bei verschiedenen Unternehmen sich mal irgendwie das abzugucken.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber vorher musst du uns einen nächsten Platten-Song auflegen.
Meine nächste Platte, die ich habe, Loser Ventures, und das Lied, das ich mir ausgesucht hatte, war Loser Ventures, Power of Love. Ein unglaublich tolles Lied, sehr emotional. Persönlich komme ich dazu, meine Eltern sind früh gestorben, mein Vater ist gestorben, als ich 19 war. Mhm. Und als ich 25 war, ist meine Mutter mit Krebs ins Krankenhaus gegangen. Und ich habe sie in 3/4 Jahr noch gepflegt und bin jeden Morgen 160 Kilometer ins Krankenhaus gefahren, habe sie gepflegt. Und bin dann wieder zurückgefahren. Im Auto habe ich immer gehört, Loser Ventures, The Power of Love. Mhm. Und das ist heute noch, es gibt ja immer solche Lieder, die legst du ein und bei dir läuft in deinem Geist, läuft ein Film ab. Mhm. Und ich habe heute noch im Kopf, wie ich zwischen Hagen und Lemgo im Auto sitze auf der A2 und das Lied auf vollen Touren höre und jeden Morgen hin und zurück und immer hin und zurück fahre. Und das ist so die Verbindung zu dem
Lied. Dein Energiesong. So. Ja. Einmal im Jahr hast du so viel Energie, dass man immer wieder staunt. Nämlich einmal im Jahr setzt du dich hin und schreibst die Marketing-Agenda. Und ich würde da gerne mal, du hast eben gerade auch so ein bisschen Cherry-Picking, man muss ein bisschen gucken, was machen die. Du hast ja sozusagen in dieser Community also ein unheimlich großes Netzwerk. Also ich glaube, dass du sowieso der Mann mit dem dicksten Adressbuch im Marketing Europas bist. Also will heißen, über 1000 Marketing- und Vertriebsleiter befragst du zu den wichtigsten Themen, so im Sinne von, was brennt euch eigentlich unter den Nägeln? Ja. Das heißt, du bist ein wissbegierlicher Nachfrager, bringst das aber wissenschaftlich fundiert dann in ein Kompendium und das nennt sich dann die Marketingagenda. Das ist eigentlich auch so für den Deutschen Marketingtag eigentlich so die Notation, an die Partitur, nach der dann auch gespielt wird. Ich will dich mal ganz doof fragen, wie macht man das eigentlich? Wie hält man das durch oder wie schafft man das, dass man 1000 Leute so inhaltlich qualitativ befragt und daraus dann sozusagen diesen Extrakt zieht, um daraus dann wiederum den ganzen Mitgliedern, 14.000 an der Zahl, ein Programm
anzubieten. Also ich glaube, die erste Grundvoraussetzung ist, zu Hause eine tolle Ehefrau sitzen zu haben, die mich dann gewähren lässt.
Nachtarbeit gehört da bei dir dazu.
Genau, solche Kapriolen zu drehen, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, die Studie wird nicht allein in Deutschland gemacht, sondern wir machen sie europaweit. Mhm. Das heißt, über die European Marketing Confederation gehen wir in andere Länder rein, ob das nur England ist, ob das Holland ist, Litauen ist oder sowas. Mhm. Das heißt, die Kollegen nehmen es dann auch und rollen es in ihren jeweiligen Ländern aus. Und was auch mal ganz schön ist zu sehen, was hat denn Österreich für Themen versus Schweiz, versus Holland, versus Deutschland, sind die dann teilweise unterschiedlich geartet. Mhm. Was super schön ist. Und das Ziel ist ja, also ich habe so eine Aversion gegen inhaltsleere Diskussionen. Mhm. Weißt du, und da kann man sagen, mit so einer Marketingagenda am Anfang des Jahres befragt man die Leute, was ist denn dein Thema für 2020, das die meisten umtreibt. Ja. Die deutschen Marketingleiter haben zurückgespielt, alles so unter dem Themencluster Marketing-Automatisierung, da müssen wir hingehen. Mhm. Das wird sich sicherlich auch die nächsten Jahre ziehen, also nicht nur für ein Jahr. Mhm. Und dann mal so praktisch den Bogen aufzuspannen mit konkreten Inhalten und das dann übers Jahr hinweg zu spielen und dann praktisch das Jahr dann abzuschließen, dann jeweils mit dem deutschen Marketingtag. Mhm. Was ich glaube, wenn wir etwas brauchen, auch bei allen Herausforderungen, die du vorhin gesagt hast, sind es, glaube ich, Inhalte.
Ja.
Wie macht man es denn?
Was sind die Fakten?
Ja, und dann halt auch beim Deutschen Marketingtag immer Kollegen an den Tisch zu bekommen, die sagen, ich in meinem Unternehmen habe schon mal umgesetzt, ob das nur Volkswagen ist, Unilever ist oder wer auch immer, habe das schon umgesetzt und ich erzähle euch mal, wie ich das gemacht habe. Was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen?
Du hast am Ende des Tages für den Marketingtag 19 identifiziert 5 S-Bausteine. Ich will die mal ganz kurz immer nennen und ich will immer eine ganz kurze Frage stellen. Vielleicht kannst du immer, damit wir alle 5 einmal schnell durchgehen, so ganz kurz drauf eingehen. Der erste Baustein heißt Science. Also du sagst im Endeffekt, wir müssen viel wissenschaftlicher an das Thema rangehen. Big Data bedeutet es auszuwerten. Das heißt also, da kommt Methodik, kommt dazu, da kommt die große Sehnsucht, diese Daten überhaupt alle zu bekommen, sie dementsprechend sozusagen dann auch auswerten zu können. Wenn Wissenschaft sozusagen, also Science, ein neues, wichtiges Tool ist oder sogar ein Marketing-Turbo, Erste Frage, wer kann sich das eigentlich leisten? Können sich das nur die Großen leisten oder schließen die da die Kleinen aus, weil die das leider nicht darstellen?
Ich glaube, wir haben alle ja im Studium irgendwann multivariate Statistik wahrscheinlich gelernt.
Ja, den Schein, den musste man immer machen. Der war nicht ganz so beliebt, ne?
War nicht ganz so beliebt, ja, bei vielen. Aber man muss einfach mal sagen, lass uns doch mal diese ganzen Methoden, die wir gelernt haben, tatsächlich anwenden.
Ja.
Und du musst methodisch mal verstehen, was die Leute da machen.
Ja.
Wir haben irgendwann mal irgendwelche Leute mit einer multivariaten Regressionsanalyse zeigen wollen, dass ich 33% meines Budgets sparen könnte, ne? Wenn ich was mache. Dann habe ich sie gefragt, welche Eingangsvariablen da waren. Dann haben sie festgestellt, dass sie metrische und nicht metrische Daten zusammengeworfen haben. Ne? Das heißt, die ganze Analyse war einfach Müll. Und du musst halt mal verstehen, auch bei solchen Verfahren, was misst du denn hier und was sind die Grundvoraussetzungen, welches Verfahren schickst du wo drüber.
Ja, ja.
Und wenn du falsche Verfahren da anwendest, du kriegst alles raus, das ist halt nur methodisch kompletter Müll.
Also nicht mehr das Bauchgefühl, sondern das ist knallharte Statistik und Zahlenwirtschaft.
Nutze die Instrumente, die du mal gelernt hast und setze sie quasi ein.
Sehr gut. Der zweite Punkt heißt Substanz. Also so, es geht so ein bisschen darum, einmal mehr eigentlich das, was man so über viele, viele Touchpoints erzeugt, also sozusagen die Customer Experience, die Customer Journey, dass die so am Ende des Tages konsistent ist, dass das auch alles zusammengehört. Frage, wie macht man denn heutzutage so ein kohärentes Erlebnis in der Welt, in dem immer wieder neue Touchpoints, auch sehr nischenhafte Themen dazukommen? Wie schafft man das heutzutage?
Ich glaube, die größte Herausforderung da ist das Problem sitzt vor dem Computer, wie schaffe ich es denn gerade in großen Organisationen, Sachen auszurollen? Du kannst von mir aus in der Werbung konsistent sein, im Online-Marketing-Auftritt kannst du konsistent sein. Was ist denn, wenn dann ein Versicherungsvertreter bei dir in der Tür klingelt, verhält er sich denn auch so markenkonform oder nicht? Überall, je mehr es menschelt, desto mehr Abweichung hast du halt drin. Das heißt, wir kommen so ein Thema wieder rein, Change Management. Wie schaffe ich denn so neue Leitbilder bei Leuten auch wirklich zu verankern?
Ja, ja.
Und Substanz auch im Sinne von, also nicht nur 30.000 Meter Flughöhe PowerPoint, sondern wie schaffe ich es, Jan Wicke war natürlich ein toller Gesprächspartner dazu, wie schaffe ich es, dass Leute sich ihr Verhalten ändern und in einer anderen Art und Weise mit dem Kunden dann jeweils sprechen? Und das ist halt nicht PowerPoint, sondern das ist was, ich muss die Leute halt persönlich erreichen. Das ist nicht hier, sondern das ist im Bauch.
Das ist so ein bisschen der Orchesterleiter, der seine Musiker kennt und genau weiß, an welcher Stelle
er geht. Wo kann er sie ansprechen und wie kriegt er sie dran?
Das nächste heißt Story, transmediales Storytelling. Storytelling läuft überall, aber die Frage ist, was brauche ich eigentlich für eine gute Story? Was wäre deine Empfehlung?
Ich muss irgendetwas haben, wo ich durch diese gesamte Kakophonie an Elementen und Werbeeinflüssen sowas einfach durchkomme.
Ja.
Was ist denn etwas, was Leute wirklich aktiviert, motiviert, irgendwas zu machen? Ist es emotional? Ist es tatsächlich, dass ich einen Produktbenefit habe? Also mehr drüber nachzudenken, wie kriege ich dich rein? Und zwar nicht im Push-Verfahren, sondern dass du à la Content-Marketing dann zu mir kommst und sagst, Mensch, ihr habt ja was Tolles für mich.
Da könnte Haltung und Purpose-Marketing
einmal mehr vielleicht. Du hast etwas für mich, einen Ankerpunkt und deswegen möchte ich mich jetzt mal mit dir unterhalten.
Die nächste Kategorie heißt Speed, die hast du definitiv drauf. Das ist die neue Währung des Erfolges. Wer heute nicht schnell ist, der ist schnell auch weg. Darwinismus eventuell. Wie viel Speed spürst du denn in den deutschen Chefetagen?
Also ich glaube, wenn ich mit Vorstandsmitgliedern von unterschiedlichen Unternehmen spreche, unglaubliche Speed. Und die Herausforderung, die sie halt alle haben, ist, wie schaffe ich denn diese Speed in meiner Organisation runter zu kaskadieren? Wie nehme ich denn die ganze Organisation mit? Die haben ja alle auch noch Tagesgeschäft. Das heißt, ich versuche, solche Veränderungsprojekte und Prozesse zu initiieren, während die alle tief im Tagesgeschäft versunken sind. Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Okay. Der letzte Punkt, Simplicity, also Abbau von Hierarchien, kurze Wege, schnelle, flache Themen. Frage, sind die Deutschen vorbereitet für so ein kollaboratives Set, Stichwort Organisation, oder sind wir da ein bisschen neidisch, dass das vielleicht bei den Amerikanern besser funktioniert? Bei den Chinesen haben wir schon gerade gemerkt, irgendwie, die haben das Thema vielleicht nicht ganz so auf ihrer Agenda. Was glaubst du, wo steht Deutschland da?
Also ich glaube, wir haben, das ist ein Teil des deutschen Wesens, ohne platitüdenhaft wirken zu wollen, ist es einfach so, wir sind die Problembären. Wir suchen die Probleme und weniger einfach, jetzt lass uns doch mal versuchen, lass uns mal machen, sondern wir suchen die großen, tragenden Probleme. Bei 3-4 Projekten, wo wir mit drin sind, eigentlich das zentrale Thema ist, lass doch mal ausprobieren. Lass mal machen. Ganz simpel. Hör auf, rumzutheoretisieren und nochmal 400 Seiten PowerPoint zu schreiben, sondern lass einfach mal probieren. Und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh.
Ich will mal auf einen Mann kommen, der, glaube ich, auch viel probiert, weil ich gerne mal wissen möchte, wie du da eigentlich zu dem stehst. Elon Musk ist ja sozusagen vielleicht ein Marketing-Genie und er probiert ja ziemlich viel aus. Also von SpaceX, Hyperloop. Wir haben selber Dirk Ahlborn auch schon als CEO von Hyperloop auf dem Marketing-Tag gehabt, The Boring Company, Tesla natürlich. Ist das jetzt sozusagen eigentlich so der neue Style irgendwie, wie auch Marketing funktioniert? Scheitern gehört zum Geschäft, seid iterativ, probiert aus, Failure Culture.
Ich glaube, wir müssen solche Sachen mal machen. Du kriegst keine Innovation, ohne dass mal irgendwas versagt. Meine geliebte Frau arbeitet in der Pharmaindustrie und da hast du immer wieder irgendwelche Studien, die vielleicht nicht funktionieren oder Produkte, die nicht in den Markt gebracht werden können. Mhm. Das ist normal. Ich glaube, diese deterministischen Pfad, an den wir alle glauben, ich plane jetzt hier ein Auto und ein paar Jahre später kommt es dann vom Band oder sowas. Ne? Ich glaube, das hat immer weniger funktioniert. Und ich muss modularer werden, ich muss flexibler werden, um auch Produkte, Fertigungsstraßen schneller umbauen zu können. Und ich glaube deswegen, das ist einfach, lass mal ausprobieren, sag mal austesten. Es gibt wahrscheinlich 400 Gründe, die dagegen sprechen. Und irgendeiner kommt dann um die Ecke und probiert es aus.
Aber bei den Startups gehört das mit dazu. Also in dieser Kultur wissen wir, da kannst du dreimal so ein Startup gegen die Wand gefahren haben, beim vierten läuft es, das ist dann cool. Als CMO irgendwie verbrennst du ja so ein bisschen deine Vita, wenn dir irgendwie nachgesagt wird, ja guck mal, aber... Das hat jetzt aber so gar nicht geklappt. Also ist diese Risikobereitschaft auch auf der Flughöhe?
Ja, ich glaube, also alle, mit denen ich sprechen darf, sagen immer, du hast halt ein Portfolio an Themen. Ne? Mhm. Das sind 80% der Themen, die müssen einfach super laufen. Ne? Mhm. Champions League, das muss auch funktionieren. Mhm. Mein früher Englischlehrer hatte gesagt, you've got to earn the right. Ne? Mhm. Wenn 80% super funktionieren, wenn du dann Sachen ausprobierst, mal was nicht funktioniert, ne? Mhm. Okay, auch gut. Mhm. Man muss, glaube ich, das Portfolio managen. Mhm. Aber auch mal sagen, ganz bewusst sehenden Auges, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, wir probieren was aus und ich sage euch vorher, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir machen es jetzt mal. Mhm. Let's give it a try. Mhm. Und das ist halt die Frage des Portfolios. Auch die Frage natürlich deines eigenen Selbstbewusstseins und die Frage ist die, welchen Unterbau hast du dann um dich herum? Ne? Mhm. Sind das alles Leute, die eher eng geführt werden müssen, die sagen, ich komme früh um 8 Uhr rein und 5 Uhr gehe ich wieder raus und klare Ansage. Mhm. Oder sagst du, ich habe eine Organisation, die auch viele Sachen auch mal wirklich gut abpuffern kann.
Mhm. Okay, wir gehen in die letzte Runde. Und du hast noch eine Scheibe mitgebracht, die wahrscheinlich auch viele kennen.
Genau, Glocks von Coldplay. Ein, wie ich finde, nach wie vor unglaublich tolle Hymne-Song.
Ja, mega live auch, ne? Hast du live gesehen?
Ne, habe ich leider das nie live gesehen.
Oh Mensch, ja, super Band live.
Ja. Und wir haben von allen Leuten gehört, das muss einfach gigantisch sein. Die Geschichte dahinter ist, ich habe die Freude gehabt, immer von Hamburg zu SAP nach Waldorf zu pendeln, also Langstreckenpendeln. Und beim Autofahren, im Zug, im Flugzeug, wie auch immer, also ganz oft dieses Lied gehört. Du sitzt halt stundenlang, sitzt also im Zug oder irgendwo und fährst halt durch deutsche Kulturlandschaften und hörst dann halt Musik, um einmal deinen Kopf praktisch wegzuschalten. Und das habe ich ja 11 lange Jahre gemacht. Und eines dieser Hymnen, die mich daran immer wieder erinnern, ist Glocks, weil das so eine gute Laune, Nachdenk, Stimmung dann gewesen ist mit dem Lied gemeinsam.
Ja, war so ein ganz neuer Sound auch irgendwie so. Ne? Ja. Sag mal, was läuft bei SAP eigentlich so richtig gut? Also was ist dieses Geheimrezept dieser Company?
Ich glaube, was SAP immer wieder schafft, ist, sich neu zu erfinden.
Ja,
ja, glaube ich wirklich. Das ist zwar ein Kern zu nutzen, aber sich immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Eben immer wieder versuchen, neue Impulse reinzuholen. Eine unglaublich gut gewachsene Kundenbasis, treue, loyale Kunden, muss man auch sagen. Mhm. Eine unglaublich gute Marke am Ende des Tages. Eine deutsche Erfolgsgeschichte, gewachsen im Herzen Deutschlands. Mhm. Und tatsächlich, sie schaffen es auch, national, international miteinander zu verbinden.
Absolut.
Also mein Chef oder einer meiner Chefs damals saß in Palo Alto. Mhm. Und das heißt, wir haben dann teilweise nachts irgendwann mal Conference Calls oder sowas miteinander gemacht. Mhm. Aber es ist eine Kultur, die es schafft, unterschiedliche Standorte miteinander zusammenzubringen. Mhm. Mit allen Problemen, die es damit geben mag und Zeitzonen und dergleichen. Aber immer wieder Respekte.
Gucken wir ein bisschen zusammen in die Zukunft. Das heißt also, künstliche Intelligenz ist überall. Ich provoziere. Ist die KI der bessere CMO der Zukunft?
Glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass KI ein Tool sein wird, ein Instrument sein wird, um eine ganze Reihe von Prozessen noch besser zu machen, zu automatisieren. Und du musst halt immer beides haben. Ich glaube, es ist nie so eine Binärdiskussion, ne? So wird es nie funktionieren. Ne? Du hast auf der einen Seite KI für die Automatisierung von einigen Prozessen. Und dann hast du, was ich Marke, Markenmanagement, dann hast du Thema Storytelling. Also du hast ein unterschiedlich geartetes Spektrum dann an Themen, die du bespielen musst. Mhm. Und was ich ganz gespannt bin, ist, wann, wie, in welchem Umfang tatsächlich Anwendungsszenarien greifbar sind, KI im Marketingbereich. Ich erwarte im Bereich Marketingautomatisierung die besten Fälle, Anwendungsfälle. Und wo geht das ganze Ding mal in Serie? Ne? Wo man wirklich sagen kann, kriegt so eine breiten Wirkung in die Marketingorganisation. Bei den nächsten 1,5 bis 2 Jahren die nächste große spannende Welle.
Gucken wir uns genauer an. Das Thema Social Media. Georg Kofler hat eine tolle Company mitgegründet. Steven Bartelt war mit auf dem Marketing-Tag, die Social Chain AG. Das heißt also sehr eindrucksvolle Demonstration, was man alles so machen kann in sozialen Netzwerken und mit welcher Wucht sich da auch etwas Neues ergibt. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass das Thema Social Marketing über die Kanäle, die sich ja auch dynamisch entwickeln, es gab so ein bisschen eine Prognose, was überlebt eigentlich in der Zukunft, welche Kanäle sind eigentlich wichtig? Was glaubst du da? Wird sich das wirklich so darstellen oder ist es auch nur in Anführungszeichen wieder eine Epoche des Marketing?
Nee, ich glaube, dass Social Media in welcher Ausgestaltungsform auch immer oder welchen Plattform auch immer uns erhalten bleiben wird. Ich glaube, das Zweite ist, das ist, und hat Steven Bartlett auf dem Deutschen Marketingtag auch wunderbar beschrieben, dass man tatsächlich Meinungen beeinflussen kann, selbst durch Fake News. Mhm. Ich hatte die Freude mal für eine Studie zur Europawahl vor ein paar Jahren, den Kampagnenmanager von Nigel Farage in UK zu interviewen. Und als ich mit dem gesprochen habe, einfach so also gnadenlos Fake News platziert und lanciert. Und deswegen wir als Gesellschaft müssen einfach mal gucken, welche Filtermechanismen bauen wir, um Fake News und bewusste Beeinflussung rauszunehmen. Das ist, glaube ich, mehr das Thema, auf das wir gucken müssen. Social Media wird es immer geben. Das auch, es gibt bei Facebook, gab es, glaube ich, mal, wie hieß das, das Facebook Contagion Experiment oder sowas, wo man auch zeigen konnte, wenn dein Umfeld immer negativ konnotierte Nachrichten postest, hast du auch selber eine Tendenz, dann eher depressiv zu werden. Also es gibt wirklich nachweislich Studien, die zeigen, dass man Stimmungen beeinflussen kann, politische Wahlen beeinflussen kann und dergleichen. Und das, glaube ich, mehr dann so ein gesellschaftliches Thema. Wie gehen wir denn damit um? Und was ist denn ein Fake News? Ne? Mal abstrakt gesprochen. Ne? Wie definiert der sich? Wo ist so ein bisschen geschummelt und wo geht richtig Fake News los? Und das ist, glaube ich, mehr die Frage, die wir lösen müssen.
Eine Disziplin, die mich persönlich vor auch über 30 Jahren auch ins Marketing gezogen hat, ist ja Werbung. Das heißt also die fantasievolle, kreative Darstellung von Benefit, von Nutzen. Und Reinhard Springer, ein Mann, den ich sehr schätze, weil er das sozusagen ja auch in der Zeit also einmal mehr auch demonstriert hat, was man alles machen kann, hat eine wundervolle Laudatio auf den diesjährigen oder auf den Gewinner 2019 auf Katjes gehalten. Und diese Kreativität, die uns beide ja auch sozialisiert hat, also vom Marlboro-Mann bis hin zu Clementine, also du weißt, was ich meine. Was glaubst du, welche Rolle wird dann eigentlich diese freie Kreativität in der Zukunft spielen? Wird es die so noch geben, weil Automatisierung, Individualisierung eigentlich ja so punktgenau uns erreichen an Touchpoints, die wir noch gar nicht wussten, dass es eigentlich ein Touchpoint ist, also uns sozusagen auch so ein bisschen hinterher sind. Gibt es das überhaupt in der Zukunft noch, diese Massenidee der Kreativität?
Ich glaube, es ändert sich nur die Rolle der Kreativität. Ne? Früher war das große Mantra war die Kreativität, eine kreative Kampagne zu starten und möglichst auf TV auszuspielen. Ne? Das war so das Nonplusultra. Ich glaube, Kreativität ist ein Baustein unter einer ganzen Reihe von verschiedenen Bausteinen. Und das Zweite ist, ich brauche vielleicht andere Formen von Kreativität, weiter ausdifferenziert. Es gibt Kampagnen, wo man im Programmatic Advertising Kampagnen ausspielt mit 2.500 bis 3.000 verschiedenen Assets. Also ich muss mehr machen, ich muss das feingranularer bauen. Ne? Und nicht mehr die große Idee, und die haue ich jetzt raus, den Marlboro-Mann für die nächsten 50 Jahre.
360 ist tot.
Sondern das ist kleiner, feingranularer. Und ich muss versuchen, eine Kampagnenidee halt ganz unterschiedlich zu interpretieren. Und das ist, glaube ich, mehr noch so nicht one big idea, sondern mehr so zurück ans konzeptionelle Reißbord und mal zu sagen, wie kaskadiere ich die denn runter auf verschiedene Kanäle?
Gibt es da eine bestimmte kreative Linie, die dich ganz besonders so persönlich auch so erreicht, wo du immer sagst, also mega, da könnte ich den ganzen Tag drauf gucken. Kampagnen oder Brands oder Tonalität.
Drauf gucken konnte. Es gibt sicherlich eine Kreativitätsart von Rotkäppchen Mumm, die es geschafft haben, also die Marke, die traditionellen Rotkäppchen, wo immer jahrzehntelang der dunkle Zug vorgefahren ist und die Frau stand am Bahnhof, sowas, die es jetzt neu erfunden haben, tatsächlich mit mehr Lebensesprit, ist ein schönes Beispiel für mich. Gefühlt, wie man so sagt, ich versuche eine Marke, eine Traditionsmarke, eine neue Zeit zu hieven mit neuen kreativen Ideen. Ja. Und irgendwann tanzt dann noch ein rosa Lama durchs Bild bei Jülbum, glaube ich, sowas. Aber man versucht so Produkte halt zielgruppengerecht tatsächlich neu zu interpretieren.
Es gibt so einen Trend, der nennt sich Netflixisierung. Das heißt also, Netflix weiß, weil sie meine Kundendaten haben, was gefällt mir, wo stehe ich drauf, wo gucke ich. Also diese sozusagen extreme Big Data-Idee, algorithmische Darstellung. Glaubst du, dass das sozusagen für diesen kreativen Prozess der Beschleuniger ist, also dass die Marketingverantwortlichen sich diesem Thema auch so annehmen, dass dann am Ende des Tages was bei rauskommt, was tatsächlich mehr verkauft, mehr betriebswirtschaftlich ökonomischen Erfolg bringt?
Also, sag mal so, wenn du Marketingverantwortlich bist, du nutzt deine Daten nicht. Das ist eigentlich eher schändlich. Ne?
Ja, ja.
Denn also du wirst alle Daten nutzen, die du irgendwie kriegen kannst. Ja. Ob es nur Netflix ist, ob das Amazon ist oder welcher Anbieter auch immer ist. Das wäre töricht, das nicht zu nutzen. Ja. Ne? Und daraufhin auf dieser Big Data Analytics Seite dann zu überlegen, mit was spreche ich dich denn jeweiligen Kontext am besten an? Wäre töricht, sich das nicht so eigen zu machen.
Auf jeden Fall.
Und was hat das für die Kreativität für Auswirkungen?
Ja, also
du brauchst halt andere Formen vielleicht von Kreativität.
Wer stört das noch in dieser Blase? Weißt du, was ich meine? Also man verkauft sozusagen eigentlich ja immer das, wo man sagt, ja, das funktioniert irgendwie so. Aber das richtig Neue, das disruptive, kreative Neue entsteht vielleicht weniger.
Ja, aber ich habe irgendwann mal mich mit Schumpeter auseinandersetzen dürfen. Und ich glaube zutiefst daran, wenn du, was du da sagst, du schaffst praktisch künstliche Filterblasen überall
bei den Leuten.
Ich glaube zutiefst daran, ein neuer Disruptor wird dann um die Ecke kommen und wird das Ding halt anders aufspielen oder anders interpretieren, neu machen und wird dann halt versuchen, tatsächlich Kunden damit anzusprechen. Es wird immer wieder neue Bewegungen geben. Also ich glaube nicht daran, dass diese Filterblasen ewig bestehen werden.
Mhm. Ja, Marketing ist sozusagen in einem sehr schnellen, exponentiell wachsenden Tempo unterwegs. Jo. Wir gehen jetzt auch exponentiell in die letzte Runde. Wir gehen ins Jahr 2025. Mhm. Ist das weit weg für dich oder wirst du sagen, nee, das geht jetzt schneller, als wir denken?
Uwe.
Auf jeden Fall haben wir noch 5 Marketing-Tage.
Ich weiß noch, ich habe mal als 8-jähriger Junge bei meinen Eltern in der Küche gesessen. Mein Vater hat damals seinen 50. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Und ich habe damals da gesessen, ich kann mich heute noch dran erinnern, und habe gedacht so, mein Gott, wie alt ist das denn? Ne?
Ja.
Mein Gott, ich will nicht immer so alt werden.
Ja,
in 2025 ist dann so, dann gehen wir beiden so stramm auf die 60 zu, ohne dir nahe treten zu wollen.
Also ja,
das
ist schon
ein gefährliches Alter.
Ja.
Und ich glaube eines, dass diese ganze Marketingfunktion, was wir gerade eben besprochen haben, wird sich weiterentwickeln. Das sind sauspannende Zeiten.
Warte, pass auf, wir machen das so. Fast Forward heißt das. Ich sag den Satz und du vollendest ihn einfach. Also sozusagen erster Teil, zweiter Teil. Also, Marketing wird im Jahr 2025
komplett anders aussehen, als es heute ist. Neue Funktionen, neue Techniken, neue Instrumente, vielfältiger, bunter und noch inspirierender und toller auch für Leute drin zu arbeiten.
Ich freue mich drauf. Im Jahr 2025 wird künstliche Intelligenz im Marketing
ein fester Bestandteil sein. Das heißt, alle Prozesse, die ich irgendwie mit künstlicher Intelligenz und Big Data Analytics zersetzen kann, werde ich sie nutzen. Das wäre sonst töricht, das nicht zu machen.
Agiles Arbeiten wird 2025
eine Selbstverständlichkeit sein. Aufgrund der Vielzahl an Instrumenten, die ich bedienen muss, kann ich ja nicht mehr in Silos arbeiten, sondern ich muss zwangsweise andere Formen der Organisation finden.
Soziales Engagement von Brands wird 2025
eine Selbstverständlichkeit sein, dass du mir diese Frage in 2025 nicht stellen wirst, wenn ich 2025 wieder hier sitze?
Sehr gerne. Letzter Ansatz. In 2025 werde ich, Ralf Strauß,
auf der einen Seite erstmal über 60 sein, schwieriges Alter. Das zweite ist, ich hoffe, mit meiner Frau grandiose Ausflüge machen, alle beide weniger arbeiten als heute und zusammen Händchen haltend in den Sonnenuntergang reiten.
Ich würde sagen, das war genau die richtige Vorstellung. Ich würde sagen, legt euch ein paar Platten auf, denn du hast ja ein paar romantische Titel. Ain't Nobody vielleicht an dieser Stelle einmal mehr wieder hören. Es war wunderbar, dass du da warst. Wir haben viel gelernt. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ganz bald im Deutschen Marketingverband. Und wenn Sie Spaß daran gehabt haben, dann würde ich sagen, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überweg.